Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Liebe, das wahrscheinlich schönste Gefühl, das aber auch sehr anstrengend sein kann, besonders wenn eine Beziehung gerade nicht so läuft. Mein Gast Umut Özdemir bietet dabei Unterstützung an. Der Diplompsychologe und Paartherapeut erklärt, wie wir leichter lieben in seinem aktuellen Buch. Aber auch im Internet leistet er Aufklärungsarbeit. Dort beantwortet er Fragen zu Liebe, Sex und Zärtlichkeit, wofür wir Älteren noch das Dr. Sommer-Team konsultieren mussten. Guten Morgen, Umut Özdemir.
Guten Morgen.
War das Dr. Sommer-Team in Ihrer Pubertät auch Ratgeber?
Natürlich, auf jeden Fall. Also hat mich gut aufgeklärt und hat aber auch so das Interesse am Thema geweckt. Ich erinnere mich noch, wie ich das immer gelesen habe oder erst die Fragen gelesen habe, da mit der Hand zugehalten und überlegt, was würde ich antworten, wenn ich bei Dr. Sommer wäre? weil das ja gesellschaftlich so tabuisiert ist alles. Und da waren dann aber welche, die das so ganz öffentlich erklärt haben, als sei es das Normalste der Welt. Und mittlerweile sage ich, ja, natürlich ist es das Normalste der Welt.
Und aus Ihrer Sicht des Profis heute, haben die tatsächlich auch einen guten Job gemacht?
Ja, doch. Soweit ich mich erinnern kann, ja.
Okay, Dr. Sommer war Vorbild und heute klärt Umut Özdemir selber auf. Wir werden darüber sprechen, hier im Deutschlandfunk Kultur. Psychotherapeut Umut Özdemir ist mein Gast. Er hilft Paaren durch Krisen. Sein Buch Leichter Lieben trägt den Untertitel, weil Beziehung auch einfach geht. Wenn man sich so eine romantische Komödie ansieht, da ist es ja dann meistens so, vorher, also bevor diese Beziehung losgeht, da ist es dann eher kompliziert. Da gibt es die Turbulenzen und am Ende haben sie sich gefunden und leben dann mutmaßlich glücklich bis an ihr Lebensende. Wahrscheinlich und auch aus ihrer Praxis heraus, Erfahrung, im wahren Leben ist es eigentlich eher umgekehrt, oder?
Ja, ganz oft, weil wir am Anfang diese Verknalltheitsphase haben, nennt sich in der Psychologie Passionate Love, also mit Leidenschaft. Und klar, da sind die Schmetterlinge im Bauch. Wir denken ständig an eine andere Person. Und mit der Zeit geht's über in Companionate Love. Ach, würden wir übersetzen mit so kumpelhaft, aber das trifft es eigentlich nicht, sondern es ist so eine tiefere Verbundenheit, mehr Vertrauen. Die Schmetterlinge im Bauch gehen weg. Ist ja auch ganz praktisch. Wir müssen auch vielleicht arbeiten oder uns um sonstige Termine kümmern. Und da ist es durchaus möglich, dass da Menschen da sitzen und sagen, ja, der Alltag ist eingekehrt oder ach, warum ist das nicht mal wie früher, und dass wir da dann ansetzen.
Ist das dann eigentlich auch erst der Punkt, wo ich meinen Partner, meine Partnerin überhaupt realistisch sehe?
Ja, in der Regel schon. Aber wie gesagt, ne, in der Regel, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber am Anfang überidealisieren wir. Die Macken finden wir vielleicht sogar noch ganz süß. Und nach einer Zeit, Forschung sagt so, 6 bis 30 Monate nach dem Kennenlernen, dass man da das realistischer betrachtet. Und dann nerven mich die Macken vielleicht auch. Oder ich kann ganz realistisch sagen, yo, das kann mein Partner, meine Partnerin super gut, das andere vielleicht nicht so gut. Und dass man da dann auch realistischer im Alltag damit umgeht.
Ich habe auch mal gelesen, die realistische Halbwertszeit, ich weiß nicht, ob das stimmt, für so eine Beziehung sind eigentlich nur so 3-4 Jahre, weil das so der Zeitraum ist, den man früher gebraucht hat, als wir irgendwie uns noch durch Höhlen bewegt haben oder wo auch immer, um eben unseren Nachwuchs so halbwegs aufzuziehen, aus dem kritischen Alter rauszubringen.
Ja, wenn man jetzt ganz pragmatisch sein will und evolutionspsychologisch argumentieren will, müsste man ja sagen, gut, aber der Mann kann ja direkt weg. Mhm. Die Frau muss sich ja ums Kind kümmern. Und die Evolutionspsychologie hat auch ganz, ganz viel Kritik, weil es immer so aus der Sicht von einem westlichen Mann in einer individualisierten Kultur argumentiert wird. Aber man hat ja sehr, sehr wahrscheinlich in Höhlen als Gruppe zusammengelebt, als Sippe. Und dass man da vielleicht ein bisschen kollektivistischer denken muss. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob man so eine durchschnittliche Halbwertszeit angeben kann, weil wir alle, glaube ich, auch Paare kennen, die sind seit 20, 30 Jahren zusammen und die sind glücklich. Zumindest sagen die uns das.
Wobei dieses Versprechen, also für die Ewigkeit, ist ja immer die Frage, was ist denn jetzt eigentlich die Ewigkeit? Früher war auf jeden Fall die Ewigkeit deutlich kürzer, weil die Menschen einfach nicht so alt geworden sind. Heute ist man vielleicht da schon unter Umständen 50 Jahre miteinander beschäftigt. Das ist ja schon ein Unterschied. Und dieses Liebesversprechen für die Ewigkeit, ist das realistisch?
Vielleicht ist aber die Zeitspanne der Ewigkeit gar nicht so unterschiedlich, weil heute wir uns eventuell auch später kennenlernen. oder später verlieben, später heiraten. Mhm. Vielleicht war früher mit 16 kennengelernt, 17 kennengelernt, mit 18 geheiratet und zusammen, bis man 60 war. Und heute verschiebt sich das einfach vielleicht um 20 Jahre oder so.
Wenn Sie sagen, leichter lieben, wo stehen wir uns denn im Wege, dass das nicht automatisch gelingt? Weil eigentlich, also die Vorstellung, Liebe ist eigentlich was Leichtes.
Ich beobachte immer wieder, dass Menschen sich selbst im Wege stehen. Es macht halt Angst, offen und ehrlich zu sein. Gleichzeitig wollen wir aber geliebt werden für den Mensch, der wir sind und nicht für etwas, was wir darstellen oder für irgendeine Performance oder so. Und wenn ich aber mein Herz auf dem Silbertablett präsentiere, dann kann die andere Person das runterhauen, drauf rumtrampeln und mein Herz zerbrechen. Und wir neigen eben dazu, unser Herz zu schützen, was aber im Umkehrschluss bedeutet, wir zeigen uns vielleicht gar nicht mit all unseren Ängsten, Befürchtungen oder unserem Innenleben, weil es halt sein kann, dass das Herz gebrochen wird.
Aber gelingt sowas tatsächlich auch über die Distanz, also dass man sich nicht so zeigt, wie man wirklich ist?
Das gelingt immer wieder oder es misslingt auch immer wieder, weil man in Fallen tappt. Also ich kann mich auch über eine Distanz natürlich zeigen, wie ich bin. Ich kann aber auch mich ganz nah über Jahrzehnte vielleicht so ein bisschen zurücknehmen, meine Bedürfnisse vielleicht auch zurücknehmen aus Angst, dass die andere Person vielleicht damit nicht klarkommt. Ich befürchte aber, dass das eher das Rezept ist, unglücklich zu werden.
Kann man es darauf letztlich auch runterbrechen? Also natürlich für jedes Paar ist es ganz individuell, was jetzt eigentlich der Knackpunkt ist, aber dass das eigentliche Problem der Paare, die ihnen dann auch als Paartherapeut gegenüber sitzen, ist, dass man eben nicht richtig kommuniziert?
Viele haben eigene Themen, auf jeden Fall. Aber viele haben auch Kommunikation gemeinsam, das stimmt. Weil wir von der Gesellschaft dazu erzogen werden, indirekt zu kommunizieren. Da fehlt es an direkter Kommunikation, da fehlt es aber auch daran, Bedürfnisse zu äußern, beziehungsweise in Langzeitbeziehungen tendieren wir auch ganz oft dazu, irgendwann einfach lösungsorientiert zu sein. Da kommt jemand nach Hause und sagt, oh, ich hatte total den miesen Tag und mein Chef ist doof und plötzlich wird eine Lösung präsentiert, aber vielleicht will die andere Person nur hören, ja stimmt, echt ein scheiß Tag, komm, wir kuscheln uns auf die Couch, wird wieder.
Was zeichnet denn grundsätzlich eine gute Partnerschaft aus? Also das ist ja vielleicht so dieses Ideal, wo man hin möchte.
Das ist uns, glaube ich, allen bekannt. Das ist wieder so ein Fall, wo manche sich, glaube ich, fragen, wozu hat es da Forschung gebraucht? Aber klar, die braucht es, um zu zeigen, ja, so ist es wirklich. Nämlich, dass es viel, viel mehr konstruktive, positive Kommunikation gibt und Feedback als negative.
Also sich wirklich nicht niedermachen, rund machen oder die ganze Zeit kritisieren oder...
Exakt. Tatsächlich sagt die Forschung, dass im Schnitt auf 5 positive Kommentare ein negativer kommt bei Paaren in einer funktionalen Langzeitbeziehung. Wenn die dysfunktional ist, dann sind es viel, viel mehr negative, vielleicht auch fast nur negative Kommentare. Und das erscheint ja logisch, wenn man sich den ganzen Tag anpumpt. Ja, wäre ja auch nicht glücklich.
Könnte ja heute auch so eine kleine Paarübung sein für Sie, also dass Sie mal sagen, das gefällt mir eigentlich ganz gut an meiner Partnerin oder meinem Partner und das vielleicht direkt nach dieser Sendung mal mitteilen. Aber erst nach der Sendung, weil wir natürlich vorher noch einiges besprechen müssen. Es heißt ja auch immer, Beziehung sei irgendwie auch Kompromiss. Also kann nur lieben, wer auch bereit ist, Kompromisse einzugehen?
Ich weiß nicht, ob man das universal als Regel aufstellen kann. Jedoch geht eine Beziehung eigentlich immer mit Kompromissen einher. Und das muss nicht nur die Liebesbeziehung sein, auch im familiären Verhältnis, im freundschaftlichen Verhältnis. Es kann ja nicht immer nur nach dem gehen, was ich will, weil das ja ein Stück weit auch bedeuten würde, ich stelle mich über die andere Person, sondern wir sind ja auf Augenhöhe. Das heißt, es geht darum, okay, vielleicht geht es heute nach dem, was ich möchte, wenn es zum Beispiel um Essen oder sowas geht, um morgen um das, was man gegenüber möchte. Oder man findet einfach die Mitte, Klassiker Urlaubsplanung. Wenn eine Person nur Strandurlaub will, die andere will Städte reisen und was erleben, dass man da vielleicht einfach einen Kompromiss schließt und irgendeine Mitte findet.
Umut Özdemir. Und dann ist ja da noch die Geschichte mit dem Rucksack, den wir alle irgendwie mit uns herumtragen und der möglicherweise auch Einfluss auf die Beziehungen haben kann. Darüber reden wir gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Diplompsychologe Umut Özdemir hat uns gerade schon ein paar Einblicke in seine Arbeit als Paartherapeut gegeben, wie er eben mit den Paaren kommuniziert, wie man irgendwie versucht, die Kommunikation da wieder hinzubekommen im Paar oder im Paar, also bei den Partnern untereinander, kann man eigentlich sagen. Ja, und in seinem Buch Leichter Lieben berichtet er auch von ganz persönlichen Erfahrungen. Sie erzählen da von einem deutsch-türkischen Frühstückstest. Den haben sie sich für eine Person ausgedacht, die sie kennengelernt haben. Was war das für ein Versuchsaufbau?
Ein sinnloser Versuchsaufbau. In unserem Kopf klingt vieles ja logisch, was vielleicht gar nicht so logisch ist, wenn man es laut ausspricht. Und ich habe mich einfach selber dabei erwischt, dass ich, wir haben uns 3 Monate zu dem Zeitpunkt gedatet und dass ich dann ein deutsch-türkisches Frühstück gemacht habe, um zu schauen, wird das türkische Essen gut ankommen? Weil ich irgendwie in meinem Kopf diese Verknüpfung hatte, dann werden ja vielleicht auch die türkischen Anteile in mir gemocht, was total absurd ist, weil das Essen ja damit gar nichts vielleicht zu tun hat, weil es ja bei mir um mich als Mensch mit meinem Charakter geht. Und das Fiese ist natürlich, dass man in solchen Momenten nicht mitteilt, ich teste dich gerade. Und einfach nur hofft, dass man das rausbekommt, was man rausbekommen möchte. Was aber auch ja ein Stück weit ein Machtgefälle herstellt, weil ich ein Wissen habe, was mein Gegenüber nicht hat. Und das kann ja dann irgendwie auch gar nicht so funktionieren, wie man sich das in einer Nacht- und Nebelaktion zusammengereimt hat.
Und natürlich wahrscheinlich auch aus so einer Unsicherheit heraus, oder? Andere, sonst würde man das ja einfach so laufen lassen, die ganze Situation. Diese Person hat den Test tatsächlich bestanden, schreiben Sie in Ihrem Buch, aber aus der Beziehung ist trotzdem nichts geworden. Warum?
Es gab so einen Moment dann beim Frühstück, wo mir die Frage, irgendeine Frage gestellt wurde. Und es ist total spannend, dass ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnere, weil das so, es hat so einen Schlag in dem Moment getan bei mir. Die Schuppen sind von den Augen gefallen. Und ich habe so gedacht, krass, ich werde wirklich gemocht. Das könnte eine Langzeitsache werden. Und das hat mich so beängstigt in dem Moment. Also man muss dazu sagen, es war vor über 10 Jahren. Das hat mich so beängstigt in dem Moment, dass ich damit nicht klargekommen bin. Und dann habe ich das gemacht, was man als erwachsener Mensch macht. Ich habe einen Streit vom Zaun gebrochen, habe die Person rausgeworfen und habe gesagt, ja, also, siehste, funktioniert ja nicht mit uns. Ja, also tschüss, ich glaube, du musst jetzt gehen.
Also sich selbst sabotiert einfach.
Absolut.
Und der Grund, das finden Sie im Laufe des Buches raus, war die Vorstellung, wenn du dich Menschen so zeigst, wie du bist, werden sie dich ablehnen. Also natürlich die Angst vor dieser Beziehung, aber eben dieser Gedanke, der dahinter stand, dass man irgendwie vielleicht dann nicht gemocht wird. Woher kam denn dieser Gedanke?
Aus biografischen Erfahrungen, aus meiner Vergangenheit, aus so kleinen Momenten, wo andere Menschen das vielleicht auch gar nicht in diese Richtung gemeint haben, aber ich das in meinem Kopf so interpretiert habe. Und das Spannende dabei ist, dass ich solche Glaubenssätze gar nicht zwingend nur auf Liebesbeziehungen beziehen müssen, sondern ich dann auch festgestellt habe, Moment, in Freundschaften mache ich was Ähnliches. Ich putze die Wohnung stundenlang, bevor jemand zu Besuch kommt. Ich, wenn ich zum Essen einlade, koche ich irgendwie was Aufwendiges und sowas. Und dusche, ziehe mir was Nettes an und so. Und habe dann auch so festgestellt, nee, Moment mal, lass doch mal die Jogginghose an. Also die werden dich doch nicht ablehnen, weil du eine Jogginghose anhast. Das sind deine FreundInnen.
War es so einfach, sich dann tatsächlich davon zu befreien?
In der Theorie ja. Genauso wie der Untertitel meines Buchs. In der Theorie ist alles leicht. Natürlich war das mit Herzklopfen verbunden. Natürlich auch mit, oh Gott, die könnten mich trotzdem ablehnen. Aber ich habe dann gemacht, was ich auch mit PatientInnen besprechen würde. Ich habe dann auch nachgefragt und habe das dann auch offengelegt und gesagt, so, pass auf, das und das ist die Sache. Und ich habe gerade echt ein bisschen Schiss, dass du mich dafür hart ablehnst und dass du sagst, boah, das geht ja gar nicht. Und durchweg war aber die Rückmeldung, ehrlich gesagt, wenn ich dich besuchen komme, interessiert mich, worüber wir reden und so weiter und überhaupt nicht, ob du da eine Jogginghose trägst oder nicht.
Es gibt ja auch so diesen Satz oder diese Vorstellung, nur wer sich selbst Liebe entgegenbringt, kann auch andere Menschen lieben. Ist da etwas dran? Das spielt ja ein bisschen in diesen Komplex mit rein.
Nee, den Satz halte ich für ganz, ganz schwierig. Klar ist natürlich meine Wahrnehmung da auch ein Stück weit verzerrt. Ich bin Psychotherapeut. Zu mir kommen Menschen, die Probleme im Leben haben und einige Menschen haben auch ganz große Probleme mit sich selbst. Die lieben sich überhaupt nicht. Manche sagen sogar, dass sie sich hassen würden. Ich finde, von dem Punkt an zur Selbstliebe ist ein viel zu großer Sprung. Das ist auch vielleicht ganz, ganz unrealistisch. Und wir sehen ja aber auch, es funktioniert doch immer wieder, dass Menschen, die sich selber ablehnen, sich selber nicht gut finden, in Beziehungen sind. Und dass sie Menschen finden, die verliebt in sie sind. Also das muss gar nicht sein. Ich glaube, dass es viel, viel realistischer ist zu sagen, ich bin selbst mit mir okay.
Wenn Sie beschreiben, wie diese Situation am Frühstückstisch so diese alten Erfahrungen auch ein bisschen hochgeholt hat, das ist ja sowieso eine Herausforderung für Beziehungen. Also dieser Rucksack, den man mit sich herumträgt, von dem ich eben schon gesprochen habe. Und da kann es ja tatsächlich sein, dass dann irgendein Spruch, eine Erfahrung aus der Vergangenheit triggert, die gar nichts mit dieser aktuellen Beziehung zu tun hat. Wie erkenne ich denn das und wie gehe ich damit um?
Manche beschreiben das als so ein Gefühl, das die haben. Manche sagen, das schießt mir ein Bild in den Kopf, eine Erinnerung in den Kopf. Also ich glaube, häufig merkt man das selber schon, dass das gar nichts mit dieser Person zu tun hat oder nicht viel. Natürlich gibt es auch die Momente, wo man das vielleicht gar nicht mitkriegt. Aber da würde ich auch versuchen, immer so ein bisschen auf die Reaktion meines Gegenübers zu achten, auch auf Mimik und Gestik. Manchmal schauen Menschen einen vielleicht völlig überrascht, entgeistert, sonst was an, mit aufgerissenen Augen. Und man kann den so im Gesicht ablesen, dass sie sich denken, wo kam das denn jetzt her? Und dann würde ich mir die Frage auch selber stellen, wo kam das jetzt mal wirklich her?
Können Sie denn eigentlich heute unvoreingenommen an eine eigene Beziehung herangehen? Oder läuft da nach wie vor diese Checkliste im Hintergrund? Ich meine, das ist wahrscheinlich sowieso immer die Herausforderung, wenn man sich so mit menschlichen Emotionen beschäftigt, wie in Ihrem Beruf.
Ich glaube schon, dass ich ein bisschen anders als der Durchschnitt bin. Also mir wurde auch schon mal gesagt, es macht überhaupt keinen Spaß, sich mit dir zu streiten. Du sagst dann irgendwann, hey, worum geht's hier eigentlich? Wollen wir kurz Pause machen, runterkommen und da mal ganz logisch drüber reden? Weil mir, glaube ich, schon dann auch schneller so in den Kopf reinschießt, hey, geht's hier gerade wirklich um die Spülmaschine und das Ausräumen oder geht's um irgendwas anderes, was sich hinter den Kulissen abspielt? Und da bin ich, glaube ich, schon anders. Auf der anderen Seite, es ist so ein bisschen wie der Chirurg, der sich nicht selber operieren kann. Natürlich bin ich auch manchmal völlig drin in meinen Emotionen, werde total pumpig oder bin aggressiv und sage dann, ach, lass mich in Ruhe, geh weg. Und so, und passiert natürlich. Also es ist mir auch ganz wichtig, dass uns allen klar ist, PsychotherapeutInnen sind nicht irgendwelche perfekten Übermenschen, nur weil wir das gelernt haben, sondern ich kann das in Sitzungen, weil ich nicht emotional involviert bin. Deswegen kann ich objektiv bleiben und Fragen stellen. Wenn ich aber selber in der Situation emotional involviert bin, dann ist natürlich auch so ein Stück weit das kritische Denken eingeschränkt oder gehemmt.
Umut Özdemir, der mehrere Jahre an der Charité für Sexualwissenschaft gearbeitet hat oder vielmehr in einem Institut für Sexualwissenschaft gearbeitet hat. Was Schwerpunkt seiner Forschung war, das erfahren wir gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wir haben gerade schon über seinen deutsch-türkischen Hintergrund so ein bisschen gesprochen. Es ging um diesen Frühstückstest am Frühstückstisch. Auch ein kleiner Zungenbrecher zwischendurch, ist ja auch mal ganz schön. Seine Eltern stammen nämlich aus der Türkei. Er selbst ist in Aschaffenburg geboren, in einem kleinen Ort in Unterfranken. Und in ihrem Buch beschreiben sie, als Deutsch-Türke wandeln sie so zwischen den Kulturen und dass sie Aspekte von beiden Kulturen mögen, manche aber auch nur so semi finden. Können Sie da ein Beispiel geben?
Klar. Gerade in Berlin, wo wir jetzt gerade sind, schon pumpige Menschen und so. Also mein Eindruck ist, man kommt viel schneller in so ein nettes Gespräch, in der Türkei zum Beispiel. Gleichzeitig, ich mag halt schon die deutsche Pünktlichkeit. Ich bin auch selber pünktlich oder überpünktlich. Also wenn mich dann Menschen Viertelstunde, halbe Stunde warten lassen, werde ich auch wütend, weil ich das direkt als Respektlosigkeit interpretiere. Natürlich geografisch muss man jetzt auch sagen, dass die Türkei am Meer liegt. Hat natürlich auch wunderschöne Vorteile, würde ich mir für Deutschland auch wünschen. Oder dass
man kann natürlich an die Ostsee ziehen oder an die Nordsee.
Aber trauen Sie dem deutschen Sommer?
Ja, nicht unbedingt, das muss ich zugeben.
Genau, so ein stabiler Sommer oder so ein stabiles Sommerwetter wäre tatsächlich auch schön, dass man das vielleicht planen kann. Ich meine, wir hatten jetzt die letzten 2 Wochen ja auch immer wieder Platzregen und es wurde kälter und alles, wo man sich so denkt, ja cool, Herbst im August, weiß nicht.
Ihre Mutter, die ist als Gastarbeiterin, als sogenannte Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen. Was hat sie hier gemacht?
Die war Arbeiterin in einer Fabrik. Also meine Mutter hat in der Türkei Hauswirtschaftslehrerin gelernt und hat dort als Beamtin dann gearbeitet und ist dann nach Deutschland gekommen, ohne jegliche Deutschkenntnisse, als Singlefrau und war dann in so einem Wohnheim für Gastarbeiterinnen und hat erst in so einer Keramikfabrik gearbeitet, so Blumentöpfe und so gemacht. Und später dann war sie in so einer Fabrik, wo so Fäden auf Spulen gezogen wurden.
Ihren Vater dann kennengelernt, der hier als Tourist in Deutschland war, auch aus der Türkei. Wie war das in diesem Ort, in Unterfranken? Hat da der Migrationshintergrund ihrer Eltern eine Rolle gespielt?
Ja, hat er, auf jeden Fall. Natürlich immer ein Stück weit die Fremden, die anderen. Gleichzeitig aber, weil das so ein kleines Dorf ist, also ich komme aus einem 6000 Einwohner Dorf, hat man schon aber auch dazugehört. Also es war so ein komisches Zwischenstadium irgendwie und
aber keine Feindseligkeit.
Ich kann mich an keine erinnern, sagen, also keine offene. Es gab natürlich immer wieder diskriminierende Sachen. Also ich habe auch schon als Kind nicht verstanden. Ich erinnere mich, wie ich so 5, 6 Jahre alt war und meine Eltern sprechen so ein gebrochenes Deutsch, so, und ich nenne es immer so Infinitivdeutsch, also ich gehe nach Hause. Und ich weiß noch, dass ganz viele Menschen immer lauter und langsamer mit meinen Eltern gesprochen haben. Und ich weiß, wie ich so 5, 6 Jahre alt war und dann auch mal zu irgendjemandem gesagt habe, Entschuldigung, warum reden Sie so mit meinen Eltern? Die sind ja nicht doof. Hm. Und also das war schon. Aber auf der anderen Seite haben wir immer dazugehört. Eine Sache weiß ich noch ganz genau, dass eine Frau, die unbedingt auch immer wollte, dass ihre eigenen Kinder aufs Gymnasium gehen, also so eine, oh, ich würde sagen, so eine Mutter, die ihre Kinder eher gequält hat, Abitur zu machen. Und ich weiß noch, wie die dann gesagt hat, zu meiner Mutter auch, und die beim Einkaufen gefragt hat, wie haben Sie das hinbekommen, dass der Umut so gute Noten schreibt und so gut Deutsch spricht und so?
Konnte sie sich gar nicht vorstellen.
Überhaupt nicht. Mhm. Und das war auch so, wo ich so gemerkt habe, wow, irgendwas ist ja anders. Also ich werde nicht so auf einer Stufe gesehen.
Wie begleiten Ihre Eltern das, was Sie heute machen? Weil, also, Sie sprechen ja sehr offen über weibliche und männliche Sexualität, veröffentlichen Aufklärungsvideos im Netz. Da geht es auch um Homosexualität. Wenn man jetzt wieder so eine Schublade aufziehen würde, würde man vielleicht denken, das ist in der türkischen Community nicht immer einfach zu vermitteln. Ist das so oder sitze ich da Vorurteilen auf auch?
Na, ein Stück weit, also ein Fünkchen Wahrheit ist schon dran. Gleichzeitig ist das natürlich eine Schublade, so wie Sie es vorhin auch gesagt haben. Also die Frage ist ja auch, werde ich jetzt auch wieder so anders behandelt und merke so, irgendwie ist da ein Unterschied, würde man das einen deutschen Gast auch fragen. Weil halt klar spielt das damit eine Rolle. Auf der anderen Seite hatte ich schon progressive Eltern. Wir haben vorhin über Dr. Sommer und so gesprochen. Mhm. Ich weiß, dass andere, bevor die nach Hause gegangen sind, egal ob deutscher oder türkischer Herkunft, die Nacktfotos, die sie mit dem Selbstauslöser rausreißen mussten und weggeworfen haben. Und ich zum Beispiel gar nicht. Und meine Eltern wussten auch, dass es da drin ist und so. Also da war das nicht so.
Und ich muss zum Beispiel auch sagen, dass ich auch mal mit roten Ohren die Bravo gekauft habe und gedacht habe, das war jetzt was ganz Verruchtes, was ich gemacht habe.
Genau. Vielleicht war mein Glück so ein bisschen, es gab in der Türkei so einen Psychiater, der da öffentlich auch so sexuelle Aufklärung gemacht hat. Aus heutiger Sicht, mit meinem heutigen Wissen, muss ich sagen, relativ krude und auch nicht immer wirklich wertschätzend und eher pathologisierend. Und meine Eltern sagen immer so ein bisschen, wenn jemand fragt, ja, der Umut, der macht das und das. Der ist quasi wie dieser Psychiater, nur ein besser.
Das ist das, was Sie sagen. Nach der Schule haben Sie Psychologie studiert in Würzburg, später dann Spezialisierung auf die Sexualwissenschaft. Was hat Sie daran interessiert? Also war das tatsächlich nur die Erfahrung aus der Bravo und dass Sie sich damit beschäftigt haben?
Ich glaube schon, dass mein Migrationshintergrund auch eine Rolle spielt, weil man ganz oft in der türkischen Kultur zumindest, man spricht mit den Eltern sehr, sehr wenig bis gar nicht über Liebe, Beziehungen und so weiter. Wo ich mir aber denke, ja, aber mit wem soll ich das denn besprechen, wenn nicht mit meinen Eltern? Also es ist ja so ein, die führen eine Ehe seit Jahrzehnten und die sind, die haben mehr Erfahrung. Die sind da bewanderter und Liebe und Beziehung kommt nicht mit einer Bedienungsanleitung. In meinem Freundeskreis oder so, wir sind ja alle gleich alt ungefähr, die haben ja ähnlich wenig oder viel Erfahrung wie ich. Natürlich brauche ich da Menschen, mit denen ich das bespreche.
Also einfach so eine Neugierde einfach, die da entstanden ist dann auch in dieser Zeit.
Absolut, Psychologie halt, weil Faszination Mensch. Ich finde bis heute Menschen total interessant und ihre Geschichten und aber auch, warum Menschen so handeln und denken, wie sie es tun. Und Sexualwissenschaft, Sexualität, weil ein Stück weit ohne das wären wir alle nicht da heute. Uns würde es nicht geben, aber die ganze Gesellschaft spricht da irgendwie nur hinter vorgezogenen Gardinen.
Wobei dieser Weg dorthin, also in die Sexualwissenschaft und Psychologie, war ja eine Zeit lang auch steinig für Sie. Also Sie mussten Klamotten verkaufen, weil es mit der Psychologie irgendwie nicht weiterging. Woran lag das?
Sexualität oder Sexualwissenschaft gehört nicht zur Standardausbildung Psychologie oder aber auch Medizin zum Beispiel. Das ist nicht Standard, dass man das hat. Deswegen gab es das in meinem Studium nicht und ich musste rausfinden, wo es das gibt. Okay, es gibt es in Berlin. Und dann habe ich mir eben überlegt, ja gut, was mache ich? Die meisten, mit denen ich studiert habe, die ziehen in irgendwelche Kurorte, in so Reha-Kliniken, um dort zu arbeiten. Und ich wollte wenigstens es probiert haben, um mich nicht in 10 Jahren fragen zu müssen, was wäre eigentlich wenn? Wie würde man, also wenn ich vor einer Sache Angst habe, dann ist es, glaube ich, so, Dinge bereuen, die ich nicht probiert oder gemacht habe, weil mir der Mut gefehlt hat. Also bin ich einfach nach Berlin gezogen, ohne Job und alles, habe mich dann da beim Professor vorgestellt und habe halt gesagt, so, entweder ich mache das oder ich mache wahrscheinlich gar nichts mit Psychologie, weil mich alles andere nicht so sehr interessiert wie dieses Thema. Und natürlich gab es keine Stelle. Stellen an Universitäten sind total rar und das ist prekäre Bedingungen und alles. Und ich hatte aber Glück, dass einfach Projektgelder gerade beantragt wurden oder gerade so ein Antrag geschrieben wurde. Und der meinte, ey, wenn da das Geld kommt, dann gebe ich Ihnen eine Stelle. Aber das dauert natürlich. Wir kennen die Bürokratie in Deutschland und so Anträge. Und das hat dann eben nochmal 1,5 Jahre oder so gedauert. Und ich muss mir irgendwie das Leben finanzieren. Klar, deswegen habe ich schon Klamotten verkauft.
Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast ist der Diplompsychologe und Psychotherapeut Umut Özdemir, arbeitet nicht nur als Paar- und Sexualtherapeut mit Menschen in seiner Praxis, auch im Netz ist er Ansprechpartner, besonders für junge Leute. Vorher hat er eine ganze Zeit am Institut für Sexualwissenschaft der Charité geforscht. Was war da eigentlich Ihr Forschungsgegenstand?
Verschiedene Themen. Es ging so ein bisschen auch um Übergriffigkeiten oder über problematische Sexualität, weil das leider auch natürlich zur Sexualität dazugehört. Das sehen wir immer wieder in den Statistiken. Und zuletzt haben wir Befragungen durchgeführt zu Partnerschaft und Liebe und Sexualität während der Pandemie.
Und wie hat sich das entwickelt während der Pandemie?
Also wir haben eine Befragung gemacht direkt beim ersten Lockdown und da hat sich schon gezeigt, dass Zärtlichkeit und körperliche Intimität zurückgegangen ist, was ich total verständlich finde. Und in unserer Befragung kam auch raus, dass Menschen nicht weniger verhüten, weil das plötzlich überall in Schlagzeilen war und wir im Kollegium alle so gesagt haben.
Das wurde der Babyboom erwartet, ne?
Genau. Und wir aber alle im Kollegium so dachten, was sind denn das für komische ExpertInnen, die da befragt haben, weil so in so einer unsicheren Zeit, wir haben sowas alle noch nie erlebt in Deutschland, bringe ich doch kein Baby auf die Welt. Also wir können uns das nicht vorstellen und haben deswegen dann auch eine Verhütungsfrage und so weiter und Babyplanungsfrage mit reingenommen. Es hat sich tatsächlich gezeigt, nein, Menschen wollten keine Babys kriegen im ersten Lockdown, weil man einfach nicht wusste, wie geht denn das Leben überhaupt weiter.
Keine Corona-Babys. Sexualität ohnehin ein Feld, zu dem es viele Fragen gibt. Und Sie haben den ersten deutschsprachigen Aufklärungskanal bei TikTok gegründet. Da habe ich mich gefragt, trotzdem, wie viel Aufklärung ist denn eigentlich noch nötig? Weil Beziehung und Sexualität wird ja gefühlt im Netz nicht gerade wenig besprochen.
Genau, aber ich glaube, das ist ein Gefühl. Und das ist natürlich auch, wo bewegen wir uns? Was schlägt uns der Algorithmus vor? Es gibt immer noch total viele Fragen. Ganz viele lassen sich zusammenfassen auf, bin ich normal als Frage oder bin ich irgendwie auffällig, bin ich abnormal? Aber auch natürlich so Detailsachen oder auch so pragmatische Sachen wie zum Beispiel Sexualtherapie ist Psychotherapie. Die Krankenkasse bezahlt das, weil es psychische Diagnosen gibt, wenn es Probleme gibt. Und das ist nicht eine reine Privatleistung. Also auch solche vermeintlich banalen Dinge sind sehr wertvolle Infos für viele Menschen, weil es immer noch Mythen gibt da draußen.
Und mit Detailfragen meinen Sie zum Beispiel Penisgrößen oder Sextechniken oder sowas in der Art?
Oder auch Häufigkeiten, also wie oft pro Woche sollten wir, na ihr solltet erstmal gar nichts, sondern das ist einfach eine Frage, womit fühlt ihr euch wohl?
Dieses bin ich normal, das ist ja auch so eine ganz entscheidende und wahrscheinlich auch sehr beunruhigende Frage oder kann eine sehr beunruhigende Frage sein. Woher kommt denn diese Verunsicherung dann nach wie vor, weil man ja das Gefühl hat, ja wir leben doch irgendwie schon in einer offeneren Gesellschaft?
Ich glaube, das ist vorgeschoben. Ich glaube gar nicht, dass wir, also wir tun immer so modern und so vorwärtsgewandt, aber ganz viele Sachen werden nur unter vorgehaltener Hand besprochen. Und dieses bin ich normal, na wir wollen als Menschen, wir sind darauf programmiert, dazuzugehören. Wir wollen dazugehören. Wir suchen uns eine Gruppe, mit der wir uns identifizieren. Und diese Normalfrage ist ja eigentlich genau das. Gehöre ich dazu? Oder, wenn wir es jetzt übertreiben, könnte ich im schlimmsten Falle ausgestoßen werden. Und Sie haben vorhin die Höhlenzeit angesprochen. Als Höhlenmenschen werden wir verhungert, wenn wir verstoßen worden wären, wenn wir da alleine, wie soll ich alleine Mammut erlegen? Ich brauche eine Gruppe, zu der ich dazugehöre und in der man sich gegenseitig umeinander kümmert.
Diese Ratschläge aus dem Netz, die Sie geben, grundsätzlich, also Ratschläge aus dem Netz sind ja auch ein zweischneidiges Schwert. Positiv ist natürlich, die Angebote sind sehr niederschwellig, jeder kann sich da irgendwie informieren. Es besteht natürlich aber auch die Gefahr, dass Menschen sich irgendetwas einreden und davor warnen sie auch, weil sich Leute dann zum Beispiel mit irgendwelchen Diagnosen identifizieren. Wie begegnen Sie dem?
Ich würde erstmal gar nicht, also ich nehme es nicht so wahr, dass ich Ratschläge gebe, weil ich damit verbinde, macht das so und so. Das kann ich nicht wissen. Und ich will mich auch gar nicht selber so sehen, dass ich wüsste, was anderen Menschen gut tut oder hilft, sondern ich als Psychotherapeut biete ja eher Hilfe an, dass wir das gemeinsam rausfinden oder eine Person für sich selber rausfindet. Ich gebe tatsächlich Ratschläge, wenn es um sowas geht wie, wie kann ich einen Therapieplatz finden? Und wenn Menschen sich mit gewissen Sachen identifizieren, zum Beispiel Diagnosen, versuche ich schon irgendwie zu besprechen oder nahe zu bringen. Es kann sein, aber es kann auch sein, dass es eine ganz andere Diagnose ist. Es kann aber auch sein, dass man vielleicht gar keine Diagnose hat, aber einfach ein, zwei Symptome davon. Aber es ist gar keine psychische Diagnose.
Sie haben sich ja mittlerweile, zumindest im Netz auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, von dieser Aufklärungsarbeit zurückgezogen, bei TikTok schon länger nicht mehr groß gepostet. Woran liegt das?
Gerade zur Pandemiezeit, also oder mit der Zeit während der Pandemie, wurde in den Kommentaren und so, da waren viele Querdenkende, viele schwurbelnde Menschen unterwegs und darauf hatte ich dann keine Lust mehr, um ehrlich zu sein. Also weil ich mir dachte, die Sache ist ja, ich mache das in meiner Freizeit. Das ist kein Einkommen für mich. Darf ich auch gar nicht als Psychotherapeut. Und deswegen ist das auch eine Sache, die ich nur so lange mache, solange sie mir auch Spaß macht, solange ich da auch eine schöne Zeit mit verbringe. Und ich versuche da wieder zurückzukommen, was TikTok zumindest angeht, auf Instagram.
Es gab ja auch viel positive Resonanz, oder? Ich meine, ihre Videos haben 1,5 Millionen Likes. Das ist ja eigentlich schon mal, könnte ja schon mal Motivation sein.
Das stimmt, aber ich mache das ja nicht aus so einem Selbstwertding heraus, sondern weil mich das eher so ein bisschen, ja, mir stößt es sauer auf, wenn Menschen einfach ihre eigenen Gefühle oder Erfahrungen als Fakten verkaufen. Und ich will so ein wissenschaftlich evidenzbasiertes Wissen rausbringen. Und es hat sich schon mehr verschoben auf Instagram mittlerweile, das stimmt, weil ich dort aber auch einfach schneller Dinge teilen kann über Stories und so und nicht präsentabel für eine Videokamera aussehen muss, so wie auf TikTok.
Wobei sie das, muss man sagen, und man kann es auch nach wie vor natürlich sehen, die ganzen Videos, die Umut Özdemir aufgenommen und veröffentlicht hat, finde ich sehr professionell und sehr cool gemacht haben.
Danke.
Die Stimmen im Kopf, kann man sagen, eigentlich auch ein Thema von meinem Gast, der Diplompsychologe Umut Özdemir. Heute Vormittag hat er uns ein paar Gedanken mit auf den Weg gegeben, wie Beziehungen einfacher funktionieren können. Wir haben auch über seine Aufklärungsarbeit im Netz gesprochen. Was ich bewundere, auch heute Morgen, mit welcher Unaufgeregtheit Sie Fragen zur Sexualität beantworten. Ich habe ja bei mir gerade selbst gemerkt, ich bin da schon mal ins Stottern gekommen, als es um Penisgrößen ging. Das trägt natürlich auch dazu bei, Sexualität zu entmystifizieren. Gibt es trotzdem mal auch Situationen, die Ihnen die Sprache verschlagen?
Oh, ich glaube sehr, sehr wenig. Kaum noch. Ich glaube, ich habe total vieles gehört mittlerweile, gesehen, zeigen lassen, auch von PatientInnen. Also wenn die mir sagen, ja, ich gucke mir das und das an, fantasiere da und davon und ich habe gar keine Ahnung, dann sage ich auch, können Sie mal Bilder mitbringen oder haben Sie mal einen Link für mich? Können wir das, solange es legale Sachen sind. Und dann googeln wir die auch zusammen, weil ich mir natürlich da auch selber ein Bild davon verschaffen möchte, damit ich das besser einschätzen kann. Deswegen wirklich kaum noch irgendwas, glaube ich, was mir die Sprache verschlägt.
Das heißt, Sie haben sich auch tatsächlich diese Neugierde bewahrt, von der Sie vorhin gesprochen haben. Man könnte ja auch vielleicht denken, wenn man sich so intensiv mit einem Thema beschäftigt, irgendwann ist man da durch.
Ich glaube, Neugierde ist eins der Dinge, die man als Psychotherapeut in bitte ein Leben lang haben sollte. Einfach für die Geschichte, die mir die Person erzählt, wirklich so eine aufrichtige, authentische Neugierde, da die Informationen zu kriegen und dem Menschen auch zuzuhören.
Umut Özdemir, leichter lieben, so heißt sein Buch. Danke Ihnen für das Gespräch heute Vormittag.
Ich habe zu danken.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.